Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
Die Person, die die Britannia aufstachelte und für den Krieg gegen die Römer gewann, welche ihrer Führung für würdig erachtet wurde und das gesamte Kampfgeschehen leitete, war Boudica, eine Britannierin aus königlichem Geschlecht und klüger als Frauen gewöhnlich sind. Diese sammelte nun ihr Heer an die 120.000 Mann und stieg sodann auf ein Tribunal, das nach römischer Art als Rednerbühne aus Erde aufgeschüttet war. Sie selbst war hochgewachsen und in ihrer Erscheinung furchterregend. Ihre Augen blitzten und sie besaß eine raue Stimme. Dichtes, hellblondes Haar fiel ihr bis zu den Hüften herab, um den Nacken trug sie eine große goldene Kette. Das Gewand, das sie trug, war bunt und wurde teils von einem dicken, durch eine Nadel zusammengehaltenen Mantel bedeckt. In dieser Weise war sie immer gerüstet. Nun ergriff sie eine Lanze, um auch auf diese Weise alle ihre Zuhörer in Schrecken zu versetzen.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Und wie ihr dem Eingangszitat bereits entnehmen konntet, werden wir uns in dieser Folge mit einer Frau namens Boudica auseinandersetzen. Wir sind ganz konkret im ersten Jahrhundert nach Christus, behandeln also mal wieder auch ein antikes Thema und, wie auch dem Eingangszitat bereits zu entnehmen war, befinden wir uns nicht irgendwo in der antiken römischen Welt, sondern auf der damals auch von Sagen umwobenen Insel Britannien. Diese Boudica wurde vor allem berühmt durch den auch nach ihr benannten Aufstand gegen die römische Herrschaft in Britannien, wobei man sagen muss, dass die Römer hier nicht erst im ersten Jahrhundert nach Christus auf die britischen Inseln gekommen sind, sondern nach auch vorangegangenen Handelskontakten zwischen dem Festland und der Insel Britannien, die sich nachweisen lassen, vor allen Dingen über archäologische, in Teilen auch über historische Zeugnisse, wissen wir nicht zuletzt von dem berühmten Gaius Julius Caesar, dass auch er bereits einige Feldzüge nach Britannien unternommen hat. Hier sind wir nicht im ersten Jahrhundert nach, sondern im ersten Jahrhundert vor Christus, also gut 100 Jahre vorher, nachdem sich beide Ereignisse jeweils ungefähr zur Mitte des jeweiligen Jahrhunderts abgespielt haben. Und wir wissen ja von Gaius Julius Caesar, dass er in dieser Zeit in Gallien unterwegs war und dort das Land erobert hat. Er hat dazu ja auch sein berühmtes Werk De Bello Gallico geschrieben oder hat schreiben lassen, oder er hat es diktiert, je nachdem wie man möchte. Und ganz konkrete politische Beziehungen zwischen den Galliern und den Britanniern haben ihn dann vermeintlich dazu gezwungen, auch einen Feldzug nach Britannien zu unternehmen, denn die Gallier, die er nun unterwerfen und erobern wollte, erhielten von ihren politischen Verbündeten von den Inseln militärische, aber auch wirtschaftliche Unterstützung. Und um da die Versorgungslinien zu kappen, sah er sich letztendlich gezwungen, den Ärmelkanal zu überbrücken, wobei eine weitere Theorie oder These diesbezüglich auch lautet, dass Julius Caesar diesen Vorwand womöglich nur genutzt hat, um den Konflikt mit den Galliern in die Länge zu ziehen. Denn Gaius Julius Caesar hatte sich in dieser Zeit machtpolitisch in Rom noch nicht so festigen können, wie er es vielleicht vorgehabt hat und wie es dann vor allen Dingen auch sein Adoptivsohn Augustus schaffen wird. Und sein militärisches Kommando und damit ein Großteil seiner innerpolitischen Macht waren eben daran geknüpft, dass er sich auf einem konkreten Feldzug befand und indem er nun versucht, diesen Feldzug in die Länge zu ziehen, hielt er sich möglichst lange an diesem Amt des Feldherren fest, um auch so seine Macht zu halten. Diese Feldzüge, es sind genau zwei, die Gaius Julius Caesar unternommen hat, waren keine Eroberungsfeldzüge, also sie waren nicht darauf angelegt, hier England bzw. die britischen Inseln zu erobern. Das versuchen dann erst seine Nachfolger. Augustus hatte ich bereits genannt. Von dem wissen wir, dass er eine Invasion vermutlich vorbereitet hat, die aber nie umgesetzt wurde. Auch einige der weiteren Kaiser im Amt versuchen, eine Invasion vorzubereiten und auch umzusetzen. Aber erst Kaiser Claudius wird es dann sein, der im Jahr 43 nach Christus die Invasion auf Britannien startet. Ein wenig typisch fast schon für Rom ist jetzt hier, dass sie nicht einfach losschlagen, sondern dass sie einen Hilferuf von einem britischen Verbündeten erhalten, der sich von seinen Fürstenkollegen, wenn man so möchte, zurückgesetzt fühlt und nun Rom um Hilfe bittet. Rom erhört diesen Ruf, hat einen Vorwand, um eine Invasionsarmee nach Britannien zu schicken und erobert kurzerhand große Teile der Hauptinsel, wobei man sagen muss, dass 43 nach Christus immer so als das Datum der Eroberung Britanniens und auch der Einrichtung der gleichnamigen Provinz gesehen wird. Wir können eigentlich für die weiteren Jahrzehnte des ersten Jahrhunderts sagen, dass hier fortwährend weitere Landstriche erobert, besetzt und befestigt werden. Das zieht sich auch noch bis in das zweite Jahrhundert nach Christus hinein. Hier haben wir ja dann beispielsweise auch den bekannten Hadrianwall oder auch den Antoninuswall. Also zwei Grenzbefestigungen, vor allen Dingen gen Norden, die dann dazu dienen, die Provinz nach hierhin abzusichern.
Kaiser Claudius macht das Ganze natürlich nicht in Eigenregie, sondern er schickt jemanden nach Britannien, der in seinem Auftrag handelt. Und dieser jemand ist Aulus Plautius, der mit 4 Legionen unter dem Vorwand, Ärger unter den Klientelfürsten in Britannien zu schlichten, aufbricht und im Namen von Rom letztendlich eben Teile Süd- und Mittelenglands unter die Kontrolle von Rom bringt, sodass dann bis 60 nach Christus letztendlich das heutige Wales und die Midlands als besetzt gelten können. Dieser Aulus Plautius beendet seine Dienstzeit 47 nach Christus und übergibt ein vermeintlich befriedetes Gebiet nun an seinen Nachfolger. Allerdings ist das ein Trugschluss, denn natürlich sind diese Gebiete nur bis an die Ränder befriedet und da tobt sozusagen noch der Kampf, denn man versucht weiter zu romanisieren und die ansässigen Stämme versuchen natürlich ihre Identität zu wahren und auch ihre Autonomie zu sichern. Einer der britannischen Fürsten, die sich hier dagegen stemmen, ist Caratacus, der Sohn des Kuno Bellinus, und der hat einen ersten Widerstand gegen die Römer initiiert, etwa in den Jahren 43 bis 51 nach Christus schon, und hat sich dafür mit den walisischen Siluren und Ordovices verbündet. Und hier tauchen jetzt auch zum ersten Mal die Ikener auf, die in diesen Widerstand eintreten, der allerdings dann niedergeschlagen werden konnte, sodass auch die genannten und involvierten Stämme dann sich der römischen Hand beugen mussten. Da die Römer Widerstände gar nicht so witzig finden, hat man versucht, Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Und Scapula Publius Ostorius war einer von den Männern, die Rom also beauftragt hat, weitere Rebellionen zu verhindern. Und er hat das versucht so umzusetzen, dass er sehr hart durchgegriffen hat. Nämlich alle Verdächtigen, was auch immer das bedeutet, alle verdächtigen Stämme sollten entwaffnet werden. Und es wurden außerdem auch 2 Kastelle am Trent und am Severn im Südwesten Englands errichtet, um also schneller eingreifen zu können, um also quasi direkt vor Ort Soldaten stationiert zu haben und dann direkt zurückschlagen zu können. Die genannten Ikener sind damit überhaupt nicht einverstanden, denn auch ihr Gebiet ist davon betroffen und sie gehören zu diesen verdächtigen Stämmen, denn sie sind ja schon mal negativ aufgefallen und sie wehren sich. Zumindest laut Tacitus wehren sich diese Ikener gegen die Pläne von Scapula Publius Ostorius, weil sie ihre Autonomie in Gefahr sehen und dieser Aufstand wird aber wiederum niedergeschlagen. Also diese ersten Versuche zu rebellieren gehen ziemlich in die Hose, wenn man das einfach mal so plakativ formulieren möchte. Dem Unterwerfungswillen von Claudius fallen ziemlich viele der britannischen Völker und Stämme zum Opfer, wobei man sagen muss, dass das nicht immer nur gewalttätig geschehen ist, sondern man hat hier auch mit sehr viel diplomatischem Geschick gehandelt und die Vorteile der römischen Verwaltungsmaschinerie inklusive Steuern versucht, denen schmackhaft zu machen. Das heißt also, bei den Ikenern, die uns noch in dieser Folge weiter begleiten werden, deswegen reite ich auf denen gerade so rum, haben also keine Zwangsromanisierung erfahren, sondern die haben das sehr diplomatisch über sich ergehen lassen und haben dann nach diesem Aufstand auch durchaus davon profitiert, zumindest in der höheren Riege der Mitglieder.
Diese angesprochene Autonomie bei den Ikenern drückt sich nicht zuletzt dadurch aus, dass sie unter anderem noch befugt sind, eine eigene Regierung zu haben, sprich, dass sie von eigenen Fürsten regiert werden, dass angesprochene Waffen tragen, was den Römern dann ab einem gewissen Punkt zumindest nicht mehr so gefallen hat, gehört sicherlich auch zu diesen Sonderrechten, die den Ikenern gewährt wurden. Und ganz konkret, das lässt sich auch dann sehr schön in den archäologischen Funden nachweisen, beziehungsweise gibt uns auch einen Eindruck davon, wo die Ikener gesiedelt haben, ist natürlich die Münzprägung. Und das Prägen von Münzen ist auch immer ein Herrschaftssymbol. Also in Deutschland wird an der einen oder anderen Stelle zwar der US-Dollar oder ähnliches akzeptiert, aber an und für sich würde es die Bundesregierung nie zulassen, dass jetzt flächendeckend der Euro missachtet wird, beziehungsweise dass der Euro hier ausgegeben wird, ist auch gleichzeitig ein Symbol von Autonomie und auch Herrschaft. Und wo ich schon bei den archäologischen Funden und der Siedlung der Ikener kurz war, wollen wir da insofern mit dem Hinweis bleiben, dass dieser Stamm vor allen Dingen in Südostengland gesiedelt hat. Die so zum Ausdruck gebrachte Autonomie der Ikener zeigt uns auf, dass wir in der Frühphase der Provinz Britannia noch nicht alle Stämme in dieses Provinzgefüge eingebürgert sehen, wenn man so möchte, wobei der Bürgerbegriff bei den Römern auch nochmal sehr speziell ist, sondern dass mit den einzelnen Stämmen häufig sogenannte Klientelverhältnisse abgeschlossen wurden. Das Spannende jetzt für unser konkretes Geschehen, aber insgesamt für das römische Rechtsverständnis ist, dass diese Klientelverhältnisse nie mit dem Stamm als solchen ausgehandelt wurden, sondern mit den jeweiligen Fürsten/Herrschern, also Personen gebunden waren, weil sich Rom nun auf vor allem die Loyalität bestimmter Persönlichkeiten gestützt hat und es wohl nicht riskieren wollte, dass sich gewisse Automatismen infolge einer Erbschaft einschleichen und sie quasi diesen Status nie wieder ändern können. Denn auch Rom hatte so gesehen ein gewisses Kriegsrecht, bei dem man eingreifen durfte oder eben nicht. Und wenn man sich das nun hier offen lässt, dass das Klientelverhältnis an Persönlichkeiten geknüpft ist, hat man natürlich auch immer wieder die Chance, zu seinen Gunsten einzugreifen, idealerweise, und vielleicht diese Beziehungen zu Stämmen oder Völkerschaften wieder zu verändern. Und dieser Fall tritt dann nun ganz konkret ein, ungefähr um das Jahr 60, 61 nach Christus, wobei man das nicht so mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, um ehrlich zu sein, sagen kann, aber so als grobe Verortung bleiben wir mal dabei, als nämlich der König der Ikener, Prasutagus, stirbt und Rom in der Folge nun die Chance gekommen sieht, dieses Klientelverhältnis zu seinen Gunsten neu auszuhandeln oder vielleicht sogar ganz aufzulösen und die Ikener kurzerhand vollends unter die Herrschaft Roms zu stellen.
Dieser Klientelfürst Prasutagus ist verheiratet mit unserer Boudica, die ja die Namensgeberin auch unserer Folge ist. Und etwa 60 nach Christus oder 59 nach Christus, das ist ja immer mit der genauen Bestimmung von Daten so eine Sache, verstirbt er und hinterlässt angeblich ein Testament, in dem er sein Herrschaftsgebiet bzw. seine Herrschaftshoheit zu gleichen Teilen an seine Töchter und an Kaiser Nero vermacht. Und das bedeutet letztendlich, dass Kaiser Nero eine Schutzfunktion für die Töchter von Prasutagus zu übernehmen hat. Das allerdings geht jetzt schief, So zumindest Tacitus, unser Geschichtsschreiber, von dem wir diese ganzen Geschehnisse überliefert haben. Denn die Römer nutzen die Gunst der Stunde, wie Marvin schon angeteasert hat, und besetzen jetzt genau dieses Land, das Prasutagus und damit auch die Ikener beanspruchen. Für die Töchter heißt das auch, dass sie von Legionären vergewaltigt werden, und für die Witwe von Prasutagus, unsere Boudica, bedeutet das einiges an Peitschenhieben. Das heißt, mit der Schutzfunktion ist es gar nicht weit her, und das Ganze bietet jetzt den Nährboden für die Rebellion, die den Namen Boudica-Aufstand in unseren Geschichtsbüchern trägt.
Ein Punkt, warum den Römern die Situation auch so besonders günstig erscheint nach dem Tod des Ikenerkönigs, ist, und das klang bei Katharina schon an, dass er nur Töchter hinterlassen hat, zusammen mit seiner Witwe Boudica, und zumindest Rom in dieser Zeit natürlich eine sehr ausgeprägte patriarchale Struktur hatte und insofern womöglich diese Töchter auch nicht als erbwürdig empfunden hat, womöglich auch mit einer eigenen Vorstellung daran gegangen ist, dass nun aufgrund eines ausbleibenden männlichen Erbes möglicherweise es nun zu Erbstreitigkeiten kommt, weil man in Rom glauben könnte, dass nun verschiedene Parteien auf diese vermeintlich nicht so erbwürdigen Töchter einwirken und jeweils versuchen, da ihren Teil vom Kuchen abzubekommen. Also aus Roms Sicht ist das vielleicht sogar wirklich eine sehr instabile Situation. Wobei man sagen muss, und das berichten uns die historischen Autoren, die Chronisten der Zeit durchaus, dass in keltischen und damit auch in britannischen Kontexten Frauen als Anführer gar nicht so selten gewesen sein sollen. Nun muss man sagen, dass das natürlich auch wieder ein Barbaren-Topos sein kann, also ein Bild letztendlich von Barbaren, um diese als Barbaren zu charakterisieren, weil sie eben anders sind als Rom, also diese Andersartigkeit kommt da stark zum Tragen. Gleichzeitig haben wir aber auch einige archäologische, vor allen Dingen Grabfunde aus der Zeit, die belegen, dass Frauen in diesen Jahrhunderten durchaus in der Lage waren, Machtpositionen einzunehmen. Das würde an dieser Stelle zu weit führen, diese einzelnen Funde vorzustellen, aber da sei mir kurz der Hinweis auf Social Media erlaubt, denn da werden wir in den folgenden Tagen noch das ein oder andere Grab einer keltischen Fürstin oder zumindest einer keltischen Frau vorstellen.
Der von mir schon angesprochene Geschichtsschreiber Tacitus äußert sich natürlich auch genau über diesen Punkt, nämlich was man davon zu halten hat, quasi, dass eine Frau zur Anführerin der Ikener hier aufsteigt, und auch Cassius Dio, das ist der zweite Geschichtsschreiber, von dem wir hier vor allem von Boudica und ihrem Aufstand erfahren, der sich natürlich auch dazu äußert. Die sind sich in ihren Äußerungen nicht ganz einig. Der eine betont mehr die Mutterrolle und die Rolle der Ehefrau, rückt Boudica bisweilen auch so in dieses matronenhafte Bild der Römerin, vergleicht sie auch mit Lucretia, und der andere betont mehr ihren Status als Fürstin, amtierende Königin, damit einhergehend auch die Gefahr, die von einer Frau ausgeht in einer solchen Position. Er charakterisiert sie als manipulativ und Kriegstreiberin, betont aber auch ihre adlige Position in der Gesellschaft, mit der einhergeht, dass sie überhaupt Fürstin sein konnte. Also da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, die auch je nach Werk des einen Autors wechseln können. Tacitus hat in seinen Annalen und in seinem Werk Agricola also zweimal über Boudica geschrieben, und das ist nicht deckungsgleich. Also auch da ist jeweils, je nachdem, was es halt für ein Tenor ist, den das Werk hat und wofür es geschrieben ist, in welcher Zeit es geschrieben ist, sind da also Unterschiede zu bemerken. In einem von diesen beiden Werken jedenfalls heißt es über Boudica und ihre Rolle als Anführerin im Krieg, ich zitiere: Boudica, die ihre Töchter vor sich auf dem Wagen mitführte, beteuerte jedes Mal, wenn sie bei einem Stamm angelangt war, also bei einem Stamm, wo sie um Mithilfe, um Unterstützung geworben hat gegen die Römer, dass es die Britannier zwar gewöhnt seien, unter der Führung von Frauen in den Krieg zu ziehen, dass sie jetzt aber nicht als Spross von ihren hohen Ahnen für die Wegnahme von Reich und Reichtum eintreten wolle, sondern wie eine Frau aus dem Volk, die für den Verlust der Freiheit kämpft und der Schändung ihrer Töchter Rache entgegensetzen wolle. Also da sieht man ganz schön, einerseits ist sie als Adlige und aus ihrer adligen Position heraus charakterisiert, andererseits legt sie oder lehnt sie genau das ab, um jetzt eben Rache zu nehmen. Und dieses Rachemotiv ist bei Tacitus ganz stark, das findet man immer wieder und das wird letztendlich auch so zur kriegstreibenden Kraft und auch Boudicca wird trotz aller moralischen Tugenden, die ihr auch zeitweise zugeschrieben werden, hier wirklich zur Rädelsführerin klassifiziert. Also auf sie ist es zurückzuführen, dass dieser Krieg stattgefunden hat.
Wo wir gerade schon bei der Quellenlage zu Boudicca und ihrem Aufstand waren, ein kurzer Einschub. Wir haben bereits gesagt, dass Tacitus und Cassius Dio die vorrangigen Quellen für diesen Aufstand sind, wobei vor allem Tacitus bei all der Kritik, die im Allgemeinen auch gerne entgegengebracht wird, hier doch in gewisser Art und Weise der Vorrang zu geben ist. Katharina hatte angesprochen, dass er zweimal über diesen Aufstand geschrieben hat und sich diese beiden Schilderungen schon widersprechen. Also ihr seht, es ist nicht immer ganz einfach mit der Quellenlage, denn hier berichten letztlich nur die Römer, die Britannia als nicht schreibendes Volk können uns schlicht nichts zu diesem Aufstand überliefert haben. Doch zugunsten von Tacitus muss durchaus erwähnt werden, dass er wohl ganz grundlegend zum einen auf ältere Quellen Zugriff hatte, die er auch genutzt hat, Quellen, die heute verloren sind und auch weitestgehend anonym geblieben sind. Dazu zählen aber unter anderem auch Senatsakten, die er eingesehen hat. Und darüber hinaus war er zeitlich den Ereignissen näher als Cassius Dio und sein Schwiegervater, ein Agricola, deswegen auch der Name seines zweiten Werkes, war in diesen Jahren in Britannien stationiert, sodass durchaus davon auszugehen ist, dass Tacitus einige Detailkenntnisse hatte, die jetzt beispielsweise einem Cassius Dio nicht unbedingt bekannt waren. Und als abschließenden Kommentar zu Tacitus bzw. insgesamt zu römischen Geschichtsschreibern, das kam bei den Barbaren-Topoi schon ein wenig auf. Auch diese Autoren verfolgen natürlich eine gewisse Agenda und sollten deswegen immer quellenkritisch betrachtet werden. Ganz kurz noch ein Wort zu Cassius Dio, der in der Geschichtswissenschaft immer als ein Autor gesehen wird, der gerne emotionalisierte und einen unterhaltenden Zugang zu seiner Geschichtsdarstellung gewählt hat, indem er vor allen Dingen dramatische Ereignisse in den Vordergrund gerückt hat. Da ist es dann natürlich nochmal schwieriger zu beurteilen, was davon der Wahrheit entspricht und was womöglich eher dem Unterhaltungswert geschuldet war. Und da kommt noch hinzu, dass wir sein Werk weitestgehend nicht im Original überliefert haben, auch nicht die Passagen zum Boudicca-Aufstand, sondern die sind uns nur überliefert, weil ein byzantinischer Mönch im 11. Jahrhundert so eine Art Zusammenfassung zu Cassius Dio geschrieben hat und wir hier nur sehr schwer erkennen können, was Cassius Dio nun eigentlich wirklich geschrieben hat und was vielleicht eher aus der Feder dieses Mönches entsprungen ist.
Wenn wir uns nochmal Boudicca selber zuwenden und ihrer Beschreibung bei den beiden Geschichtsschreibern, dann sehen wir also, dass sie in beiden Fällen ihre Position durchaus rechtfertigt. Es ist also für ein römisches Publikum und auch einen römischen Schreiber überhaupt nicht selbstverständlich, dass hier eine Frau so in Aktion tritt, wie wir das in diesem Fall haben. Das Ganze ist letztendlich auch schon in ihrem Namen übrigens festgehalten, der wohl ein Ehrentitel ist, den sie vermutlich, ihr merkt, es ist leider vieles hier nur anzunehmen, den sie vermutlich während der Geschehnisse mit den Römern, also mit diesem Aufstand, erhalten hat. Und ich spanne euch nicht länger auf die Folter, egal ob man walisische, irische oder keltische Wurzeln für diese Benennung, man kommt immer bei der Siegreichen raus. Also Sieg und Gewinn steckt in diesem Bud oder Budogol, Buach, je nachdem, welche Sprache das ist, drin und zeigt also, dass man ihr durchaus hier hoch angerechnet hat, dass sie immerhin 3 oder vielleicht auch nur 2 römische Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht hat. Also die hat schon erstmal, sag mal, für Ruhe im Karton gesorgt bei den Römern und deutlich gemacht, dass es so also nicht geht und sie sich eben nicht alles gefallen lässt. Und sie war auch sehr gut darin, andere Stämme für ihr Anliegen zu gewinnen. Hier steht die These im Raum, dass sie vielleicht selbst gar keine Ikenerin war, sondern eventuell eine Trinovantin war, denn die haben sich sehr schnell der Sache angeschlossen. Das könnte natürlich auch politische Gründe haben, dass die eben auch sehr bedroht waren von den römischen Besetzern. Es könnte aber auch einfach sein, dass sie hier Verwandte hatte und die dann natürlich schneller zu überzeugen waren. Aber das muss alles ein bisschen im Dunkeln der Geschichte bleiben, genauso wie die These, dass sie vielleicht eine Druidin war. Darauf kann man kommen, wenn man Tacitus und Cassius Dio glaubt, die einen Giftselbstmord nahelegen. Egal, ob es bei Tacitus ganz explizit steht, dass es ein Giftselbstmord ist, oder bei Cassius Dio eine Krankheit und ein darauffolgender Tod. Bei der Krankheit wird durchaus auch die These aufgestellt, oder die Hypothese besser gesagt, dass es eine Krankheit infolge eines eingenommenen Gifts sein könnte. Man könnte aber genauso gut sagen, ja, sie wurde halt im Kampf, auf der Flucht, wie auch immer, verwundet und ist dann gestorben, oder sie hat eben sich auch einfach was eingefangen. Also es könnte verschiedene Gründe haben. Wir haben hier, wie auch an anderen Stellen, rückwirkend immer die Problematik, eine Todesursache festzustellen. Man kann aber natürlich sehr gut verstehen, warum man einer Figur wie ihr gerne eine Art Selbstmord angedichtet hat, weil das natürlich nochmal so eine Art selbstgewählter Ausstieg aus dem Leben ist, mit Ehre in Verbindung zu bringen ist und ja, also in dem ganzen Kontext durchaus zu hinterfragen ist, ob das nicht ins Reich der Mythen und Legenden zu verbannen ist.
Und sie damit natürlich gleichzeitig auch in eine Linie mit berühmten Figuren wie Kleopatra gestellt wird. Bevor wir allerdings zum Tod von Boudica kommen, haben wir erst noch einen Aufstand vor uns und Katharina hatte in einem Quellenauszug schon über die Gründe dieses Aufstandes berichtet, beziehungsweise einiges davon ist mit dem anzunehmenden Background von Boudica auch wahrscheinlicher geworden. Hier werden nämlich unter anderem wieder die Trinovanten ins Feld geführt, die kurz vor diesem Aufstand von den Römern von ihrem Land vertrieben wurden, also nicht mehr als autonomer Stamm agieren konnten, denn Rom wollte nun auf deren Gebiet Veteranen ansiedeln. Das war eine durchaus gängige Praxis, dass man altgediente Soldaten, die ihren Kriegsdienst hinter sich gebracht hatten, in den Provinzen ansiedelte, ihnen entweder Land gab, das war so die attraktivste Form, und oder sie in sogenannten Koloniae, Colonia im Singular, ansiedelte, also Städte, die vorrangig von diesen Veteranen besiedelt wurden und die natürlich für Rom auch einen ja, Kulturanker darstellten, weil diese natürlich auch im Umland dann die Romanisierung nochmal sehr stark vorantrieben. In Verbindung mit dieser Colonia-Gründung kam dann auch ein Claudius-Kult auf, für den die Trinovanten ungeheure Abgaben bezahlen sollten, also hier gut zur Kasse gebeten wurden, damit dieser Kult mit all seinen Opfern finanziert werden konnte. Aber das ist einer der möglichen Gründe für diesen Aufstand und auch ein Grund, der ja nochmal triftiger wirkt, wenn man sich vorstellt, dass Boudica vielleicht auch eine Trinovantin gewesen ist, die dann mit dem Ikena-König verheiratet war. In den Quellen vor der entscheidenden Schlacht hält Boudica auch nochmal eine zugegebenermaßen fiktive Rede. Hier wird die Freiheit betont, also dass die Ikena schlicht und ergreifend keine Lust hatten, unter römische Herrschaft zu gelangen. Das ist sicherlich ein Punkt. Mit dieser Freiheit und Autonomie ist natürlich auch die Befürchtung verbunden, dass sie ähnlich wie die Trinovanten fortan hohe Steuerabgaben zu leisten hatten. Also man fürchtete eine finanzielle Ausbeutung. Und ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir auch schon genannt, ist dann natürlich diese Schändung von Boudiccas Töchtern. Also dass sie Rache nehmen möchte für ihre Familie und allgemein die Übergriffe auf das ikenische Königshaus, wobei je nachdem, welcher Autor hier schreibt, Tacitus und Cassius Dio, die verschiedenen Gründe unterschiedlich bewerten und unterschiedlich entweder in den Vordergrund rücken oder eher nur beiläufig behandeln. Katharina hatte thematisiert, dass zumindest die Hypothese aufgestellt werden kann, Boudicca sei eine Druidin gewesen und der Einfluss der Druiden ist ein zumindest in der Forschung hier und da postulierter Grund, wobei zumindest die modernere Forschung sich davon wieder verabschiedet hat. Konkreter Anlass ist, dass unser britannischer Statthalter Suetonius Paulinus in dieser Zeit, in der der Aufstand ausbricht, in Wales unterwegs ist und das Heiligtum von Mona angreift. Hier muss allerdings gesagt werden, dass im ersten Jahrhundert nach Christus der politische Einfluss, den die Druiden hatten, schon stark zurückgegangen ist und insofern nicht mehr unbedingt davon ausgegangen werden kann, dass sie nun in der Lage waren, hier einen Aufstand anzufachen. Die Abwesenheit des Statthalters mitsamt seinen Legionen, wie er nun hier in Wales unterwegs ist, um unter anderem dieses Heiligtum bei Mona anzugreifen, wird aber vermutlich einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen sein, warum die Ikena just in diesem Moment losschlagen. Sie nutzen, welche Gründe nun die gewichtigeren oder weniger gewichtigeren waren, sei dahingestellt. Sie schlagen los und nutzen die Abwesenheit eines großen Teils des römischen Heeres aus, denn wenn ihr euch eine entsprechende Karte der britischen Inseln vorstellt, dann sind wir mit den Ikenern quasi unten rechts und der römische Statthalter ist gerade oben links, zumindest so ganz grob gefasst, unterwegs. Also die beiden Heeresverbände trennen zu diesem Zeitpunkt eine durchaus größere Distanz.
Interessant ist, dass zumindest Cassius Dio, der insgesamt sehr emotionale Reden seiner Protagonisten in sein Werk einbaut, diese Motivationsrede von Boudicca dazu nutzt, auch sehr kritische Töne über die Römer loszulassen und vor allen Dingen auch über Kaiser Nero. Und so lässt er Boudicca die folgenden Worte verlieren. Ich, die ich über britannische Männer, die nichts vom Ackerbau oder Handwerk verstehen, aber in der Kriegskunst gründlich ausgebildet sind und alles, selbst Kinder und Frauen, für Gemeinbesitz halten und deshalb Letztere es den Männern an Tapferkeit gleichtun, ich bin es, die ich über solche Männer und Frauen Königin bin, bete zu dir und bitte Sieg, Rettung und Freiheit gegenüber übermütigen, ungerechten, unersättlichen und ruchlosen Männern, sofern wir Menschen als Männer bezeichnen dürfen, die in warmem Wasser baden, künstlich zubereitete Leckerbissen verspeisen, ungemischten Wein trinken, sich mit Myrrhe einsalben, auf weichen Polstern mit Knaben, schon abgeblühten Burschen freilich als Bettgenosse schlafen und als Sklaven einem Leierspieler, und zwar einem schlechten, dienen. Daher soll diese Domitia Nero nicht mehr über mich oder über euch herrschen, sondern jene sollen singend über Römer herrschen. Denn sie können weder Hunger und Durst, Kälte und Hitze so ertragen wie wir. Vielmehr brauchen sie Schatten und Obdach, geknetetes Brot, Wein und Olivenöl. Und wenn eines davon fehlt, sind sie des Todes. So wollen wir gegen sie ins Feld ziehen und kühn auf unser gutes Glück vertrauen. Wir werden ihnen zeigen, dass sie nichts als Hasen und Füchse sind, die über Hunde und Wölfe herrschen wollen. Cassius Dio belässt es nicht bei diesen starken Worten von Boudicca, die die Römer als völlig verweichlicht darstellen, wobei das Ganze angeblich seinen Ursprung auch noch bei Nero hat, sondern er krönt das Ganze mit einer Zukunftsdeutung, denn aus Boudiccas Mantel entschlüpft ein Hase, der in die richtige Richtung aus Sicht der Kelten huscht und damit also den Sieg vorhersagt. Das macht er natürlich nicht ganz eigennützig, sondern er lenkt damit natürlich seine römischen Leser in eine ganz bestimmte Richtung. Also er reproduziert bekannte Bilder der barbarischen und kriegerischen Kelten, zeichnet Boudica als angriffslustige Kriegsherrin und verpackt auch noch seine eigene Kritik hier in die Worte von Boudica. Mit den zitierten Worten gibt Boudica sozusagen den Auftakt für die schon genannten Zerstörungen von 2 oder sogar 3 römischen Siedlungen, je nachdem eben welche Quelle man hier heranzieht. Unter anderem ist auch London betroffen, aber auch das heutige Colchester und das heutige St. Albans. Diese Zerstörungen setzen voraus, dass Boudica also zu diesem Zeitpunkt bereits Verbündete angeworben hatte und auch Pläne geschmiedet hat, wie sie am besten vorgehen kann und auch Bescheid darüber wusste, wer von den römischen Feldherren und oberen Militärs sich gerade wo aufgehalten hat. Und praktischerweise fällt in die Zeit des Widerstands auch die Zeit, wo eben Suetonius Paulinus in Wales geweilt hat und damit ungefähr 370 Kilometer weit weg war von London. Das heißt, die Gelegenheit war günstig, hier einzufallen und erstmal ziemliche Verwüstung anzurichten, ohne dass man direkt einen römischen Gegenschlag zu befürchten hatte. Das heißt jetzt nicht, dass man von römischer Seite nicht darauf reagiert hat, dass hier jetzt einige keltische Völker sich zusammengeschlossen haben und losgeschlagen haben gegen die claudianische Politik. Vielmehr hat man einfach den Ernst der Lage verkannt.
Denn im Konkreten stellte sich diesen Aufständischen zunächst nur die Legio IX Hispania entgegen, wurde jedoch relativ schnell von der Übermacht aufgerieben und die Kommandierenden zogen sich dann in der Folge relativ schnell zurück. Einer von ihnen, der Prokurator Decianus, floh sogar entsetzt nach Gallien, heißt es. Also der wollte mit dem Aufstand einfach gar nichts mehr zu tun haben. In der Folge ist der Weg nach Zentralbritannien, wenn man so möchte, frei. Und Katharina hatte ja auch schon angesprochen, dass Londinium, also das heutige London, eroberten, plünderten und final auch brandschatzten. Unser Suetonius Paulinus reagiert zwar inzwischen, ist allerdings von den Geschehnissen doch ziemlich überrascht und kann entsprechend nicht mehr eine standfeste Verteidigung von Londinium aufstellen, sodass die geschilderten Ereignisse mehr oder weniger ohne Konsequenzen ihren Lauf nehmen. Boudica und ihre Aufständischen zogen in der Folge weiter entlang der sogenannten Watling Street und eroberten da auch eine weitere Stadt namens Verulamium. Hier schreibt nun Tacitus, dass bei der Brandschatzung dieser Stadt mehr als 70.000 Bürger und mit Rom verbündete Britannier getötet worden sein sollen. Wobei, und das gilt ja eigentlich immer, wenn wir es mit Zahlenangaben in historischen Quellen zu tun haben, vor allen Dingen bei antiken Geschichtsschreibern, da sollte man erstmal sehr kritisch sein und sich überlegen, ob das denn so hinhauen kann. Nach diesen Anfangserfolgen Boudicas, die zum einen eine römische Legion zurückschlagen kann, aber auch größere Teile von Zentralbritannien zumindest plündern kann, von erobern oder besetzen kann wohl kaum die Rede sein, denn die historischen Quellen berichten nur bedingt davon, dass hier eine Eroberung wirklich vorgesehen ist seitens der Ikener, und die geschilderten Brandschatzungen sprechen auch dagegen. Wobei, und das nennen die Quellen auch, die Ikener wohl samt ihrer Familien und Frauen losgezogen sind. Also wir haben schon darüber diskutiert, dass die Geschlechterrollen bei den Kelten möglicherweise etwas anders aussahen als bei den Römern, nämlich in der Form, dass ja auch Frauen gut möglich Herrscherinnen gewesen sein könnten. Und es in der Folge eher vorstellbar ist, dass Frauen auch auf solche Kriegszüge und Aufstände mitkommen, wobei, und das sei hier explizit betont, wir dafür hier keinen Beweis haben, lediglich das historische Indiz, dass Boudicca vermutlich selbst auch an diesen Auseinandersetzungen aktiv mitgewirkt hat, aber auch das wird jetzt im Konkreten nicht unbedingt so geschildert, sodass nur festzuhalten ist, dass die Frauen und Familien mit auf diesen Kriegszug gekommen sind, was möglicherweise dem ganzen Aufstand nochmal eine neue Dimension gibt, weil hier wirklich ein komplettes Volk, wenn man so möchte, und so schildern es zumindest die historischen Quellen, auf dem Zug waren und ein Grund für den Aufstand dann vielleicht auch war, neue Siedlungsgründe zu finden. Suetonius Paulinus als Statthalter von Britannien war nun dabei gescheitert, Londinium zu verteidigen, aber nachdem er seine Truppen auch aus Wales zurückgezogen hatte, gelingt es ihm jetzt nun, Boudicca und ihr Heer zu stellen. Diese finale Schlacht des Aufstandes wird auch immer als Schlacht an der Watling Street bezeichnet, die ich auch gerade schon ja erwähnt hatte. Allerdings, das ist auch wieder ein größerer Bereich, ähnlich wie dieser sagenumwobene Teutoburger Wald. Also der konkrete Schlachtgrund wurde bis heute nirgends archäologisch nachgewiesen oder entdeckt und ja, entsprechend können wir auch hier wieder nur mit den Überlieferungen von vor allem Tacitus und Cassius Dio arbeiten.
Unsere Geschichtsquellen berichten nun beide recht ausführlich über die eigentliche Schlacht. So heißt es bei Tacitus über die Schlachtanordnung, dass die Legionssoldaten in dichten Reihen gestanden haben sollen. Neben ihnen leicht Bewaffnete an beiden Seiten, während die Britannier recht ungeordnet gestanden hätten, als Masse voll übermütigen Mutes und eben, wie Marvin erwähnt hat, sogar die Frauen als eine Art Zeuginnen mit anwesend gewesen sein. Cassius Dio beschreibt dann den eigentlichen Ansturm mit den folgenden Worten. Dann gab Paulinus das Zeichen zur Schlacht und nun näherten sie sich einander, die Barbaren mit lautem Geschrei und drohenden Kriegsgesängen, die Römer hingegen schweigend und in fester Ordnung, bis man in Speerwurfweite gekommen war. Dann aber stürmten die Römer, während sich ihnen schon die Feinde im Schritt näherten, gemeinsam auf ein Zeichen vor, griffen in vollem Lauf an und konnten so beim Zusammenstoß die Reihen der Gegner leicht durchbrechen. Doch als die Übermacht sie von allen Seiten umzingelte, mussten sie gleichzeitig nach jeder Richtung hin kämpfen. Also ganz so einfach machen es die Britannier den Römern nicht, auch wenn hier natürlich wieder ein total typischer Topos bemüht wird. Der unordentliche Haufen versus die ganz streng organisierte römische Legion oder Kohorte, wie auch dem auch sei, die natürlich dann am Ende überlegen ist, auch wenn sie zahlenmäßig natürlich deutlich geringer beschrieben wird. Der Ausgang ist natürlich an der Stelle jetzt kein Geheimnis mehr, denn die Römer schlagen die Kelten ziemlich vernichtend nieder. Und laut Cassius Dio werden die Wagen, die die Kelten um den Schlachtplatz aufgestellt haben, ihnen nun zum Verhängnis, denn sie blockieren quasi die Fluchtwege. Und so können zwar einige entkommen, es werden aber auch viele gefangen genommen und noch mehr fallen. Den Quellen zufolge übersteht Boudicca dieses Schlachtende, wenngleich es für sie natürlich desaströs endet und sie ihre Rache so wie wahrscheinlich mal geplant nicht bekommt und auch ihre Ehre nicht wiederherstellen kann. Bei Cassius Dio heißt es dann, dass sie, wie gesagt, an einer Krankheit in der Folge gestorben sei. Man geht davon aus, dass sie nicht auf dem Schlachtfeld dieser Krankheit erlegen ist und auch der bei Tacitus anzutreffende Giftselbstmord nicht dort stattgefunden hat, sondern dann etwas später wirklich als Folge von diesem Kriegsgeschehen zu sehen ist. Die Briten haben sie angemessen betrauert, heißt es, und ihr ein prunkvolles Begräbnis ausgerichtet, wie es eben Sitte war, haben dann aber ihren Aufstand tatsächlich begraben, kann man sagen, mit ihrer Anführerin Boudicca und in der Folge nicht weiter rebelliert. Das finde ich sehr bemerkenswert, denn man könnte ja annehmen, dass sie quasi jetzt erst recht nochmal losschlagen, aber sie scheinen davon eher entmutigt gewesen zu sein.
Nicht nur die Britannier scheinen entmutigt gewesen zu sein, sondern auch die Römer. Wenn man sich die nachfolgende Überlieferung anschaut, stellt man fest, dass die Römer sich vor allen Dingen in den folgenden Jahren erstmal weitestgehend mit militärischen Aktionen zurückhalten, also den britannischen Stämmen so gesehen wieder einen gewissen Handlungsspielraum zugestehen. Und auch bei den Ekenern können wir festhalten, dass sie ihre Autonomie bis zu einem gewissen Grad noch erhalten konnten. Denn auch in der Folge des Boudica-Aufstandes lassen sich historisch ikenische Fürsten fassen, die davon zeugen, dass dieser Stamm sich ähnlich wie bereits zuvor selbst verwaltet hat und noch nicht so ganz unter der römischen Fuchtel stand. Also insofern waren die Ikener samt der mit ihnen verbündeten Stämme, wobei wir auch da historisch streng genommen nur die Trinovanten fassen können und alle weitergehenden Interpretationen, dass das jetzt ein Aufstand aller Britannia gewesen sein soll, vermutlich dann doch ja übertrieben sind, vielleicht auch spätere national gefärbte Interpretationen sind etc. Also die Ikener unterlagen, aber konnten sich nichtsdestotrotz eine gewisse Ruhephase, einen Erhalt des Status quo erkämpfen, für eine gewisse Zeit. Also das hielt dann natürlich auch nicht ewig an und spätestens unter Vespasian können wir dann auf den gesamten britischen Inseln dann wieder umfangreiche militärische Präsenz und Aktionen, Feldzüge nachweisen. Für die Ikener muss man auch noch festhalten, dass dadurch, dass ihre Frauen und Familien mit auf den Feldzug gegangen sind, nun sich in der Heimat niemand um die Aussaat gekümmert hatte und in der Folge konkret dieser Stamm, so berichten es auch wieder die Quellen, unter einer Hungersnot gelitten hat. Neben diesen ganzen historischen Quellen, die wir jetzt vor allem angeführt haben, ist dann in den genannten Städten noch archäologisch spannend zu betrachten, dass wir hier jeweils teilweise großflächiger, teilweise kleinflächiger einen sogenannten Zerstörungshorizont nachweisen können. Und während vor allem die Forschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer sehr schnell damit war, diesen Zerstörungshorizont, der sich durch eine sehr typische und herausstechende schwarze Schicht unter den anderen Kulturschichten der Grabungen auszeichnete und entsprechend auf größere Brände hindeutete, während dieser Zerstörungshorizont früher sehr schnell mit Boudica in Verbindung gebracht wurde, ist man da heutzutage doch weitgehend vorsichtiger geworden, wobei dennoch in diesem Zerstörungshorizont auch Artefakte gefunden wurden, die ja relativ zeitlich eng zu diesem Boudica-Aufstand zu passen scheinen. Also ganz wichtig sind da natürlich immer Münzen. Da haben wir zum Beispiel in Colchester Münzen gefunden, die aus der Zeit von Agrippina und auch von Kaiser Claudius stammen, also vor den Ereignissen 60, 61 der Phase des Boudica-Aufstandes stammen und keine Münzen, die aus der Zeit danach stammen. Also wir haben hier immer sogenannte Schlussmünzen. Das heißt, dass angenommen, es würde noch eine Münze in diesen Schichten gefunden werden, die nachweislich erst im Jahr 63 zum Beispiel geprägt worden ist, dann wäre klar, diese Schicht kann erst entstanden sein im Jahr oder nach dem Jahr 63 und wäre damit für beispielsweise den Boudica Aufstand nicht mehr tragend. Aber ihr seht schon, das ist insofern immer eine schwammige Datierung, die nichts Festes datieren kann, sondern immer nur dann funktioniert, solange sie noch nicht falsifiziert, also widerlegt wurde. Ein sehr ähnliches Beispiel haben wir auch in Kalkriese, was ja auch immer als möglicher Ort der Varusschlacht oder als Ort eines Varusereignisses gefasst wird, wo wir bis jetzt keine Münzen gefunden haben, die auf das Jahr nach 9 nach Christus datiert und insofern die ganze These noch der Varusschlacht an diesem Ort aufrecht erhalten werden kann bis zu einem gewissen Grad. Sobald da aus dem Boden mal eine Münze rauskommt, die späteren Datums ist, muss man sich schon sehr anstrengen, um das zu erklären. Wir haben gleichzeitig in diesem Zerstörungshorizont noch andere Funde, zum Beispiel Keramiken, die auch ganz gut auf diese Phase datiert werden können. Das geschieht dann immer vor allen Dingen aufgrund von Vergleichen in der Gestaltung, wenn man so möchte. Also dass da gewisse Entwicklungslinien und Ketten dieser Keramiken gezogen werden können. Und was dann aus einer rein archäologischen Sicht noch sehr spannend ist, dass durch den Brand einige der organischen Materialien konserviert wurden und wir so nachweisen können, zum Beispiel, dass im römischen Britannien auch exotische Früchte wie Datteln und Feigen konsumiert wurden, weil sich durch den Brand deren Kerne sehr gut erhalten haben. Also Pech für die damaligen Bewohner, Glück für die heutigen Archäologen, dass sich darüber solche nicht unbedingt goldlastigen, aber doch sehr wertvollen Schätze erhalten haben.
Damit haben wir die Vielfalt der Überlieferungsmöglichkeiten anhand von Boudica und dem Boudica-Aufstand nachgezeichnet und euch mal wieder präsentiert, wie schwierig es als Historiker und Historikerin ist, solche Geschehnisse aufzuarbeiten, weil man eben vieles nur ableiten kann und erst im Zusammenspiel von ganz vielen Funden, Quellen und Theorien dem Kern auf die Spur kommt. Nichtsdestotrotz finden wir, und wir hoffen ihr auch, Boudica eine extrem spannende Persönlichkeit und auch die Geschehnisse um diese Frau herum. Und falls das so ist, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da, gerne auch eine Rezension und erzählt auch gerne natürlich euren Freunden und Freundinnen von uns. Ihr findet uns wie gewohnt über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram jeweils unter Epochentrotter oder auf unserer Website epochentrotter.de und könnt uns selbstverständlich euer Feedback, Themenvorschläge und Ähnliches auch über die Messenger-Dienste oder per Mail über kontakt@epochentrotter.de schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall bei der Recherche. Und damit wünsche ich euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, macht's gut und ciao, ciao.